Ich möchte heute Morgen, versteht man mich gut schon, oder? Geht es einigermaßen? Ich verspreche euch, nach 10 Minuten habt ihr euch dran gewöhnt. Und ihr denkt, das ist meine normale Stimme. Ich möchte heute Morgen mit einer etwas makaberen Geschichte anfangen, die mir vor kurzem begegnet ist und die sehr, sehr gut zu diesem Thema passt. Und zwar ist das die Geschichte von Aaron Ralston. Aaron Ralston ist ein Abenteurer, er ist Bergsteiger und er ist ein visionärer Typ und er hat sich große Ziele gesetzt und er hat sich gesagt, ich möchte alle 59 4000 Meter hohen Berge in Colorado im Alleingang besteigen. Gesagt, getan und er ist dieses Projekt angegangen und eine Saison nach der anderen war er in den Bergen im Alleingang und kletterte, was das Zeug hält. Eben nach so einer Wintersaison, es war eisig und es war kalt und er dachte sich, ich muss mich etwas aufwärmen gehen. Wo tut man das am besten? Für einen Bergsteiger von seinem Format. Er ging ins warme Utah, in das Canyonland schlechthin. Der Grand Canyon ist in Utah und drumherum sind ohne Ende Berge und Felsspalten und so weiter. Und es dauerte gar nicht lang und er war völlig in seinem Element. Das war im April 2003. Er war gerade 27 Jahre alt. Aaron Ralston, eben er allein mit der Natur und so, die Naturgewalten, die Berge, das war sein Ding. Jetzt war er da unterwegs und kletterte ungefähr so erzählt er das selber, um 2.41 Uhr am Nachmittag in eine Felsspalte. Er war ungefähr 13 Kilometer von seinem Truck entfernt. Er kletterte in diese enge Felsspalte, die teilweise nicht einmal 1 Meter breit war. Und als er da so runterkletterte, da gibt's immer wieder große Steine, die sich so in diese Felsspalten verkeilen. Die werden durch sinnflutartige Regenfälle dann dahin gespült. Er hält sich an so einem Stein fest und klettert immer tiefer in diese Felsspalte. Und in dem Moment beginnt dieser Felsblock zu rutschen und zu kippen. Er fällt runter, kommt unten auf dem Boden auf, das war überhaupt nicht sehr tief, aber merkt innerhalb von Sekunden oder von Millisekunden, ich muss mich in Deckung bringen, da oben kommt ja noch was hinterher. Und in dem Augenblick hört er es von oben krachen, dieser Felsbrocken, der fällt runter, titscht von einer Wand zur nächsten und klemmt sich dann fast unten auf dem Boden zwischen diese massiven Felswände ein. Ein stechender Schmerz fährt durch Aarons rechte Hand. Sie war nämlich dazwischen eingeklemmt. Gerade die Hand zwischen diesem runterfallenden Felsbrocken und der Felswand. Und jetzt, so berichtet Aaron es selber, jetzt begannen für ihn die schlimmsten 6 Tage seines Lebens. Er versuchte alles, um frei zu werden. Er kämpfte, er hatte verschiedenes Material dabei, eben als Kletterprofi, verschiedene Karabinerhaken und Seile. Er versuchte selber einen Flaschenzug zu bauen, um diesen Stein zu bewegen. Ohne Erfolg. Er sagt später, ich schaffte es höchstens 1 Millimeter. Mehr konnte ich diesen Felsbrocken nicht bewegen. Er hatte ein Taschenmesser dabei, so ein Leatherman, so dieses Überlebensmesser mit verschiedenen Funktionen. Und er hackte mit diesem Messer auf diesen Stein ein und versuchte ihn irgendwie zu zertrümmern oder eine Ecke abzubrechen, damit er das Ding wenigstens bewegen konnte, aus dieser Verkeilung lösen konnte. Ohne Erfolg. Ein Tag verging, der zweite Tag verging, der dritte, der vierte, nichts half. Am Ende des 5. Tages, sein Wasser ging zur Neige, seine Vorräte, also diese Powerriegel oder was er dann dabei hatte, alles ging zu Ende. Am 5. Tag nahm er wieder seine Kamera, er hatte einen Camcorder dabei, verabschiedete sich von seiner Familie, von seinen Freunden. Und Aaron Ralston hat sich beinahe damit abgefunden, dass er in dieser kleinen Felsspalte ums Leben kommen würde. Bis ihm der letzte Gedanke kam, ich muss mir den Arm amputieren. Und das tat er auch, mit diesem stumpfen Leatherman. Und So arbeitete sich Aaron durch seinen Arm und er beschreibt das als die schwerste Entscheidung seines Lebens. Wer rausgehen muss, der darf das gerne tun. Es ist wirklich makaber, ich habe euch gewarnt. Es war die schwerste Entscheidung seines Lebens, aber sein unbedingter Wille, nicht aufzugeben, zu überleben, da half ihm durch. Und dann am sechsten Tag und in dem Moment, wo er das letzte Stück dann durch hatte, taumelte er nach hinten und er sagt, und er beschreibt selber dieses Gefühl: Ich bin frei. Ich bin frei. Ich werde nicht sterben. Zumindest nicht hier und jetzt. Warum erzähle ich heute diese makabere Geschichte als Einstieg zu einer Predigt? Das ist mal mit Sicherheit mal keine Geschichte, die ich so abends meinen Kindern als gute Nachtgeschichte erzählen würde. Und weißt du, Mia, schau, mit so einem Messer, nein, das würde ich natürlich nicht, niemals tun. Ich erzähle diese Geschichte, weil es ein Prinzip verdeutlicht, das auf unser Leben als Kinder Gottes, als Christen zutrifft. Und zwar, aufgeben bedeutet den Tod. Aufgeben bedeutet den Tod. Und schau, ich habe den Eindruck, und immer wieder begegnen mir Menschen, die eigentlich super gestartet sind. Die sind super gestartet mit Gott, sie sind als Christen gestartet und sie haben alles, was Jesus sagt, aufgesaugt. Sie waren völlig begeistert, hin und weg. Sie kannten eine Zeit lang jeden Prediger auf YouTube oder den man sich irgendwo runterladen kann, weil man einfach diese Worte so aufgesaugt hat. Ungefähr eine halbe Stunde nach der stillen Zeit hatte man wieder das Bedürfnis zu beten, einfach weil man mit Jesus reden wollte. Voller Begeisterung und Feuer ist man dabei. Aber dann ist im Laufe der Jahre irgendwas passiert. Irgendwie hat sich das im Laufe der Jahre gelegt. Dinge sind passiert, die man nicht einordnen konnte. Und vielleicht geht es dir gerade heute genauso. Vielleicht denkst du jetzt auch zurück an den Tag, wo du gestartet bist und du sagst, boah, was war das für ein Feuer? Und vielleicht hast du erleben müssen, wie eine Person, die du liebst, sterben musste. Vielleicht ist Krankheit in dein Leben getreten und hat dein Glauben Stück für Stück zermürbt. Vielleicht sind Dinge passiert, eben, die du nicht wolltest. Vielleicht hat sich ein Traum von dir nicht erfüllt. Vielleicht hast du den Eindruck, oh Mann, ich werde wahrscheinlich nie einen Partner finden. Vielleicht hat sich dein Leben nicht so entwickelt, wie du es dir vorgestellt hast. Und dein Glaube wurde kleiner und kleiner. Vielleicht hat sich aber auch Sünde in deinem Leben breit gemacht. Und glaub mir, ich weiß, wie brutal Sünde im Leben herrschen kann. Ich weiß, was es bedeutet, unter Pornografie zu leiden. Ich weiß, was es bedeutet, und statistisch gesehen sitzen hier eine Menge Leute, die damit zu kämpfen haben. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, was es bedeutet, wenn die Sünde eine so enorme und massive Kraft im Leben entfalten kann, dass man den Eindruck hat, hier komme ich nie wieder raus. Das geht nicht. Es gibt keinen Ausweg. Die Sünde wird mich erdrücken. Sie kann dir im Kampf den letzten Funken Hoffnung rauben. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich diese Situation kenne. Brutal. Und dann erlebe ich immer wieder, dass Menschen angesichts dieser Umstände aufgeben. Sie geben auf. Nicht unbedingt den Glauben, nicht unbedingt Jesus, aber sie geben die leidenschaftliche Beziehung zu ihm auf. Sie geben es auf, den Kampf mit der Sünde. Sie geben es auf, die persönliche Bereitschaft, gegen die Sünde zu kämpfen. Sie geben es auf, Feuer und Flamme sein zu wollen. Sie geben ihre Sehnsucht danach auf, nach Freiheit. Sie geben einfach auf. Sie gehen weiter zum Gottesdienst, sie lesen weiter in der Bibel, aber irgendwie auf Sparflamme. Sie haben auf einmal festgestellt, dass man den Glauben auch mit weniger persönlichem Einsatz leben kann. Sie geben die Faszination Gott gegenüber auf, die Hingabe, die Radikalität und die Freude an Gott. All das kann man aufgeben. Und für all das gilt dieses Prinzip, das auch für Aaron Ralston galt. Aufgeben bedeutet den Tod. Die Lebendigkeit der Beziehung zu Jesus steht auf dem Spiel. Aufgeben bedeutet den Tod. Meine Beziehung zu Gott kann eine mechanische und letztendlich tote Sache werden, wenn ich aufgebe. Schaut, vor kurzem habe ich mit meiner Frau zusammen den Psalm 63 gelesen. Psalm 63, da sagt David Folgendes. Er sitzt in der Wüste und denkt über Gott nach. Und er sagt, Gott, mein Gott bist du. Dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. So verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren und ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Und ich muss wirklich sagen, ich sehne mich nach dieser Qualität der Beziehung. David war einer, der nicht aufgegeben hat. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Und ich möchte heute, dass diese Predigt, das ist für mich eine schwere Predigt, weil die sehr persönlich ist für mich. Weil ich da selber immer wieder drin stecke. Und ich möchte dich einladen, dass du diese Predigt für dich nimmst. Nimm dir das heraus, was du brauchst, um nicht aufzugeben. Gib nicht auf. Aber ganz ehrlich, wäre das Einzige, was wir als Christen zu sagen hätten, gib nicht auf. Und wenn das alles wäre, wenn das die ganze Botschaft wäre, dann wären wir nicht besser wie irgendein Fitnesstrainer, nichts gegen Fitnesstrainer, aber wie irgendein Fitnesstrainer im Studio, oder? Der dir noch zwei Gewichte draufpackt und sagt, zieh, zieh, zieh. Siehst du, der Muskel wächst schon. Wenn das alles wäre, dann wären wir total bemitleidenswert. Dann wäre das hier ein Motivationstraining für die nächste Woche, dass man irgendwie so seine Dopingpille am Sonntag einwirft, um noch Kraft zu haben für die nächste Woche. So soll das nicht sein. Und ich möchte uns einladen, eben den erwähnten Hebräertext mit mir anzuschauen, wo uns eine Antwort gegeben wird, wie wir nicht aufgeben können. Woher kommt Motivation und Kraft? Hebräer Kapitel 12. Für die, die es schnell finden wollen, Seite 930. Hebräerbrief Kapitel 12, die ersten drei Verse. Dort heißt es, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, und konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Das ist ein genialer Text. Und wir werden Schritt für Schritt uns die Bedeutung dieses Textes erarbeiten, um für uns etwas herauszunehmen. Jetzt heißt es hier, wir sind von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Und da heißt es im Grundtext, das ist eine Wolke, die Cloud. Eine Wolke von Zeugen, die um uns ist. Und diese Wolke von Zeugen, die hat uns etwas zu sagen. Und zwar sind das zwei Dinge. Vorher im Kapitel 11, da beschreibt er diese Wolke. Und wer das in Zusammenfassung lesen möchte, kann ab Kapitel 11, ab Vers 32 bis Ende lesen. Dort wird eine Wolke von Zeugen beschrieben, von Menschen, die Gott erlebt haben. Zum Beispiel Vers 32. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jephtha, auf David und Samuel und auf die Propheten. Geniale Dinge. Da heißt es dann, was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht, ich lese nur auszugsweise, und so weiter. Und dann kommt aber Vers 35, die zweite Hälfte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Und dann heißt es weiter, in Vers 36, manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen, sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet, heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Das ist jetzt weniger ermutigend. Und man fragt sich, was hat das jetzt in dieser Gib-nicht-auf-Predigt zu suchen? Aber diese Wolke von Zeugen, die nennt uns zwei Dinge, zwei Botschaften. Das erste ist, es gibt beides. Es gibt beides. Beides gehört zur Nachfolge dazu. Große Siege und große Anfechtungen. Beides gehört dazu. Wenn dir das begegnet, dann begegnet dir nichts Ungewöhnliches. Das ist normal. Du bist nicht der Erste und auch nicht der Letzte, dem das passiert. Beides gehört zu unserem Glauben dazu. Und warum das beides dazu gehört, darüber werde ich nächsten Sonntag sprechen. Also ganz kurz, ich muss einen kleinen Exkurs machen. Ich bin einfach absolut begeistert davon, wie Gott es geführt hat, worüber wir im Oktober reden werden. Der Beat Büschlin, der letzte Woche gesprochen hat, hat uns enorm ermutigt und gezeigt, was unsere Identität bewirken kann in unserer Nachfolge. Heute geht es um Hebräer 12, ums Nicht-Aufgeben. Und nächste Woche werden wir noch einmal eine ermutigende Predigt darüber hören, warum diese beiden Dinge in unserem Leben sein müssen. Warum es sinnvoll ist, dass diese beiden Dinge, dass es diese gibt. Und ich lade dich jetzt schon ein, dabei zu sein. Aber jetzt zurück zu unserem Text. Das Erste ist, es ist normal. Es muss beides geben in der Nachfolge. Und die zweite Aussage dieser Wolke von Zeugen, oh, ich bin richtig aufgeregt, wenn ich so darüber nachdenke. Ich finde es so genial. Die zweite Aussage, die Botschaft von diesen Zeugen ist die, es funktioniert. Es funktioniert. Mit anderen Worten, das Leben all dieser Glaubenshelden, so wie die oftmals beschrieben werden, und noch viele, viele mehr in der Kirchengeschichte, zeigt uns, dass es funktioniert. Das Evangelium hat die Kraft, dich durchzutragen. Schaut mal, wie krasse Sachen diese Leute erlebt haben. Das Evangelium funktioniert. Da steckt eine Kraft drin, die dich fähig macht, beides, große Siege und große Herausforderungen zu meistern. Es funktioniert. Es funktioniert. Und das ist großartig. Das Evangelium hat Kraft. Darauf kannst du bauen. Darauf kannst du dich verlassen. Die Frage ist, wie? Wie machen wir das? Wir gehen zurück zu unserem Text. Da heißt es dann, also weil wir von so einer großen Schar von Zeugen umgeben sind, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Und jetzt macht der Text eine geniale Unterscheidung. Und ich lade dich ein, darauf ganz besonders zu achten. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Im Grundtext werden hier zwei Dinge unterschieden. Und zwar einmal eine Last, eben das, was uns beim Laufen hindert, und Sünde. Ich habe festgestellt, dass bei Sünde, beim Thema Sünde, viele Christen sofort sagen, ja, ist doch logisch, ist doch völlig klar, das ist Sünde, das lasse ich weg, Ende der Diskussion, alles klar. Aber der Text macht eben diesen Unterschied und sagt, es gibt auch eine Last, eine Bürde, und die kann man auch ablegen. Was bedeutet das? Was verbirgt sich dahinter? Nun, das sind Dinge, die erst einmal moralisch neutral sind. Zum Beispiel Geld. Geld ist moralisch neutral. Es sei denn, es fängt an, dich zu beherrschen, dich zu besitzen. Schlafen. Schlaf ist erstmal moralisch neutral. Wer schläft, sündigt nicht. Es sei denn, dass Schlaf deine Zeit beherrscht. Essen ist moralisch neutral. Es ist keine Sünde. Es sei denn, dass du anfängst, vom Essen beherrscht zu werden, dass du dich nicht mehr bremsen kannst. Die Pflege deines Körpers. Und jetzt könnte man ganz viele Dinge aufzählen. Pokémon Go, FIFA, PlayStation, all diese Dinge. Jetzt kann man ganz, ganz viele Dinge aufzählen, die erstmal moralisch neutral sind, die aber zu einem Ballast, zu einem Hindernis werden können. Boas, du hast eben von dem Militär erzählt, wo ihr so einen schweren Rucksack tragen musstet und unterwegs wart bei einem Marsch. Wie viel leichter, oder mit Sicherheit hast du dir bei jedem Schritt gewünscht, du könntest diesen Rucksack irgendwie in die Ecke werfen. Oder mitten rein in die Rebberge, an denen ihr vorbeigelaufen seid. Eben ohne eine Last. Man kann nicht laufen, man kann nicht richtig vorwärts kommen, wenn diese Last da auf einem liegt. Und ich möchte dich einladen, dass du dein eigenes Leben einmal überprüfst. Wo sind Dinge, die dir zu einer Last werden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe solche Dinge immer wieder in meinem Leben und ich finde die immer wieder. Zum Beispiel Serien. Und ich habe festgestellt, dass sie mir Zeit klauen und dass sie meine Gedanken und mein Denken viel zu stark in Anspruch nehmen. Das kann erstmal moralisch neutral, aber zu einer Last, zu einer Bürde sein, die mich nicht weiterkommen lässt. Und in dieser Diskussion, eben diese Unterscheidung, die finde ich so genial. Warum? Weil sie mit dieser Frage, die mir immer wieder begegnet, wie weit darf ich als Christ eigentlich gehen, endgültig Schluss macht. Wie weit darf ich als Christ eigentlich gehen? Dann spricht man dann über Dinge, wo man sagt, ja, die Bibel ist nicht da so klar in der Aussage, ob das nun Sünde ist oder nicht. Und wenn nein, wie weit kann ich eigentlich gehen? Schaut, ich finde dieses Bild sehr eindrücklich. Das ist so, als würde ich gerade kurz vor meiner Trauung stehen, auf meiner eigenen Hochzeit. Und jetzt stehe ich da vor meiner Trauung und das Trauversprechen soll jetzt gegeben werden. Und ich sage, du Schatz, stopp, bevor es jetzt ernst wird, ich muss noch eine Sache mit dir klären. Wie weit darf ich eigentlich bei anderen Frauen gehen? Ist eine Umarmung okay? Darf ich sie noch küssen? Oder ist da schon für dich eine Grenze? Darf es weitergehen? Und so weiter. Lass uns das noch klären, bevor es ernst wird. Was denkt ihr? Wie würde Tanja reagieren, wenn ich das so gemacht hätte? Patsch, oder? Und sie hätte allen Grund dazu. Sie hätte allen Grund dazu, weil das absolut absurd ist. Warum nämlich? Wenn ich eine Person liebe, dann werde ich auch den kleinsten Anschein, dass ich zu weit gehe, vermeiden. Ich werde Gespräche, die zu tief und zu weit führen, rechtmäßig abbrechen. Ich werde dafür sorgen, dass nicht einmal der Eindruck entsteht, sie könnte mir nicht mehr vertrauen. Wenn ich eine Person liebe, dann werde ich alles daran setzen, dass diese Beziehung immer tiefer wird. Ich werde mich von allem trennen, was irgendwie anrüchig oder irgendwie in einer Grauzone ist. Das ist die Logik. Das ist völlig klar. So macht man das in einer Beziehung. Wer eine andere Person liebt, nimmt Abstand von allen anderen. Wenn ich Ja zu meiner Frau sage, sage ich automatisch Nein zu allen anderen Frauen auf diesem Planeten. Und genauso ist das mit unserer Beziehung zu Gott. Und deswegen ist es nur logisch, was dieser Text hier sagt. Hey, Sünde, okay, da sagen viele ganz klar, Boris, aber eine Last. Ich werde dafür sorgen, dass ich unbeschwert laufen kann. Ich werde alles im Licht dieser meiner Liebe zu Jesus überprüfen und sagen, Jesus, gibt es irgendetwas, das mich am Laufen hindert? Gibt es irgendetwas, was mich nicht vorwärts kommen lässt? Zeig mir das und glaub mir, das ist das Geniale. Gott lebt und er redet und er kann in dein Leben hineinsprechen und dir genau diese Punkte nennen. Er kann dir sagen, du schau mal, was denkst du darüber? Ich glaube, es ist nicht falsch, aber es macht dich langsam. Es lässt dich nicht vorwärts kommen, es drückt dich runter. Merkst du das? Und dann ist unser Gehorsam gefragt. Aber dann können wir laufen. Schau, vielleicht ist genau das dein Problem. Vielleicht ist genau das dein Problem. Du nennst dich selber Christ, aber eigentlich lebst du in deinem Leben immer wieder diese Kompromisse und fragst immer wieder, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich gehen? Kann ich das noch machen? Kann ich das noch machen, ohne dass es dann eine Sünde ist? Ich will dir heute diese Frage stellen. Könnte es sein, wenn diese Frage dich ständig begleitet, wie weit kann ich eigentlich gehen? Könnte es sein, dass es daran liegt, dass du keine echte Beziehung hast? Könnte es daran liegen, dass du gar keine echte Beziehung zu Jesus hast? Überprüf dich. Es geht um alles. Es geht um alles. Vielleicht bist du so christlich sozialisiert, dass du immer zur richtigen Stelle im Lied deine Augen schließt und deine Hände hebst, damit immer der richtige Eindruck entsteht. Vielleicht kannst du auch Bibelverse zitieren, am besten aus Klagelieder 3, damit man auch merkt, dass du Ahnung hast. Oder so wie letztens bei uns in der IG, das war absolut genial. Eine Person sagte, ja, ich habe jetzt einen Freund und alle, oh, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Und ich nenne extra keinen Namen, eine andere Person saß da und sagte, ich sag nur Johannes 4, Vers 17. Ich sag nur Johannes 4, Vers 17. Nachgeschlagen, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Vielleicht bist du absolut christlich sozialisiert, aber du stellst in deinem Leben immer wieder fest, eigentlich ist in mir so wie so ein Drang, ich will die Grenzen verschieben, ich will immer so weit gehen wie möglich, ohne dass es noch Sünde genannt werden kann. Dann frage ich dich, hast du eine Beziehung? Liebst du überhaupt Jesus? Die Frage musst du dir gefallen lassen. Wir wollen weitergehen. In unserem Text, da hieß es noch vorher, deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Ich finde es absolut genial, weil hier in dem Text steht, du bist am Laufen. Du bist der Läufer. Okay, und das ist der nächste Punkt in diesem Nachdenken über das Thema, gib nicht auf. Du bist am Zug, du stehst auf der Rennbahn. Schaut, Christsein wird unglaublich staubig, langweilig und blutleer, wenn du auf der Tribüne sitzt. Wenn du auf der Tribüne sitzt und so alte Fotoalben wälzt und staunst über das, was andere mit Gott erlebt haben. Boah, Wahnsinn, so ein Daniel in der Löwengrube, wow. Hey, ich habe nichts übers Staunen. Staunen von Glaubenshelden aus dem Alten Testament oder aus der Kirchengeschichte. Aber die geistlichen Erfahrungen anderer Menschen werden dir nicht helfen, in deinem Glauben zu überleben. Okay? Das funktioniert nicht. Du brauchst deine eigenen Erfahrungen mit Gott. Du musst ihn erfahren. Du musst mit ihm reden. Du musst gehorsam sein. Jetzt ist deine Herausforderung. Du stehst auf der Rennbahn. Versteht ihr, manche leben ihr Christsein so, dass sie auf der Tribüne sitzen und sagen, wow, Mose, schneller, super, das hast du super gemacht. Und Mose sagt, ich bin nicht auf der Rennbahn, ich bin tot. Mein Lauf ist zu Ende. Du stehst jetzt auf der Rennbahn. Man muss es umdrehen. Die Glaubenshelden sitzen auf der Tribüne und feuern dich an und sagen, ja, mach weiter, mach deine Erfahrungen mit Gott. Ich habe Unglaubliches erlebt, aber jetzt mach deine Erfahrungen mit Gott. Du bist am Zug. Die 12 kleinen Propheten im Vuvuzela-Chor in der Südkurve. Nein, ich weiß es nicht, aber die ganze Bibel fordert dich auf. Du bist im Rennen. Du bist im Rennen. Schaut, ich möchte jetzt was richtig Gewagtes sagen. Als ich so darüber nachdachte, da kam mir eine Begegnung im Altenheim in den Sinn, die ich so ziemlich am Anfang hatte. Also ziemlich am Anfang, ist jetzt schon ewig her, letztes Jahr im Frühling, wo wir hier nach Thayngen gekommen sind. Wir waren im Altersheim und wir gingen so von einer Person, von einem Mitglied der FWG zur nächsten, und ein Name, der war ständig im Raum. Könnt ihr erraten, welcher Name? Wenn man so darüber nachgedacht hat, wie es früher war und so weiter mit der FWG, ein Name ständig. Vögelin, ganz genau. Das war der Karl Vögelin, ständig in jedem Zimmer. Und ich dachte, meine Güte, was ist das für ein Kerl gewesen, dieser Karl Vögelin. Und viele sitzen hier, die ihn noch kennen. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich ging nach Hause und war richtig platt und irgendwie demotiviert. Und ich dachte, boah, unterm Karl Vögelin ist die Gemeinde so aufgeblüht. Die Jugendgruppe, das waren 80 Leute und so weiter. Erweckung, noch eine andere Gemeinde gegründet. Boah. Ich war richtig fertig. Wegen Karl Vögelin. Wisst ihr warum? Weil ich genau den Fehler gemacht hatte. Weil ich mich auf die Tribüne gesetzt habe und darüber gestaunt habe, wie Karl Vögelin das Rennen gelaufen ist. Aber genau das Umgekehrte ist der Fall. Ich gehöre auf die Rennbahn. Jetzt haben wir 2016. Jetzt baut Jesus seine Gemeinde mit uns, hier und heute. Hey, Gott hat große Geschichte mit Karl Vögelin geschrieben. Und das darf man anerkennen und das will ich auch nicht abwerten. Aber jetzt sind wir im Rennen, oder? Es ist unser Lauf, es ist dein Lauf in deinem Leben, in deiner Nachfolge Jesus hinterher. Und jetzt möchte ich dich einladen in eine letzte Betrachtung. Jetzt haben wir gesehen, okay, wir sind im Rennen, ich darf den Ballast abwerfen, der mich lahmlegen möchte. Ich darf vorwärts gehen und jetzt kommen wir zur Kraftquelle. Immer so das grande Finale, oder? Das haben wir ja jetzt geübt in der Kinderwoche. Das grande Finale. Jetzt kommen wir auf die Kraft zu sprechen, wie ich denn überhaupt in der Lage sein kann, nicht aufzugeben. Und das ist für mich das Allerbeste in diesem Text. Also, lest mit mir. Eben Hebräer 12, den zweiten und dritten Vers. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechter Seite. Wenn er also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Schau auf Jesus. Im Griechischen heißt es hier, hinwegschauend von allem anderen sollen wir auf Jesus schauen. Es ist ein geistliches Prinzip. Das, was du anschaust, wird in deinem Leben Macht gewinnen. Das begegnet uns in der ganzen Bibel. Schaut, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war und diese Schlangenplage kam, was hat Mose gemacht? Er machte eine Schlange aus Bronze, steckte sie auf einen hohen Pfahl und sagt, guckt die Schlange an, dann werdet ihr nicht sterben müssen. Das, was du anschaust, wird Kraft gewinnen. Und so gibt es mehrere Beispiele, auch im Alten Testament, die dieses Prinzip bestätigen. Das, was du anschaust, wird Macht in deinem Leben gewinnen. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf das Kreuz. Und lass mich eines sagen. Was siehst du? Was fließt mir zu, wenn ich auf Jesus schaue? Und das wird hier formuliert, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Was ist das für eine Freude? Schaut, die Ausleger, manche Ausleger sind der Meinung, es ist die Freude, wieder beim Vater zu sein. Es ist die Freude, wieder beim Vater zu sein. Oder die Freude, beim Vater zu sein. Und dann sage ich, aber dieser Gedankengang hinkt, das kann es nicht sein, weil Jesus vorher schon beim Vater war, in dieser vollkommenen Gemeinschaft. Er hätte, wenn das seine größte Freude wäre, dann bräuchte er das ja gar nicht zu verlassen, diese Gemeinschaft mit dem Vater. Wisst ihr, was die Freude ist, die Jesus im Blick hatte? Wisst ihr, was die Freude ist, die Jesus motiviert hat, am Kreuz dran zu bleiben? Wisst ihr, was die Freude ist, die Jesus haben einfach aushalten lassen bis zum Ende, bis er ausrufen konnte, es ist vollbracht. Die Freude ist, dass er die Gemeinschaft des Vaters nicht ohne dich erleben möchte. Das ist die Freude. Und das ist die Motivation, nicht aufzugeben. Das ist die Motivation, nicht aufzugeben. Manche fragen sich, was denkt wohl Gott über mich? Hier steht es. Jesus sagt, meine größte Freude, das, was mich motiviert hat, am Kreuz dran zu bleiben, ist mit dir zusammen die Gemeinschaft des Vaters zu erleben. Das ist deine Freude, weil er dich liebt und weil er mit dir vor dem Vater stehen möchte. Ist das nicht absolut genial? Das ist die Quelle für Ausdauer. Das ist die Quelle für Ausdauer. Wisst ihr, ich möchte heute einfach total offen sein vor euch. Wirklich, total offen. Und einfach so mein Herz vor euch auftun. Wisst ihr, manchmal fällt mir der Dienst brutal schwer. Und jetzt fragt sich der ein oder andere, ja wie, Moment mal, du hast doch kaum Herausforderungen und so. Es ist voller Frieden in der Gemeinde. Was hast du für Probleme? Schau, ich leide schon mein ganzes Leben lang unter depressiven Schüben. Ist eine Tatsache. Ich leide unter depressiven Schüben. Und ich sage das ganz offen. Es gibt Zeiten, da könnte ich die Welt umarmen, Bäume ausreißen, ich bin total begeistert und motiviert. Und es gibt Zeiten, da bin ich total am Boden. Und wer das kennt, der wird es nachvollziehen können. Dann zieht eine dunkle Wolke über dein Gemüt und du kannst nichts Positives mehr sehen. Und es gibt Tage, wo ich den ganzen Vormittag einfach im Büro sitze und versuche zu beten und Bibel zu lesen und es geht nicht. Weil wieder so ein Schub da ist. Und in diesen Zeiten muss ich mich an irgendetwas festhalten. Ich muss irgendetwas haben, was mir die Kraft gibt, nicht aufzugeben. Und wisst ihr, was das ist? Dass Jesus sagt, Boris, ich habe Freude an dir. Ich habe einfach Freude an dir. Da strömt Leben in mich hinein. Daran kann ich mich festhalten. Daran darfst du dich festhalten. Gib nicht auf, ist nicht einfach nur ein platter Satz, den wir als Christen sagen, sondern wir schöpfen das aus dem, was Jesus selber motiviert hat. Dass er sagt, ich habe Freude an dir und deswegen gib nicht auf. Bleib an mir dran, auch wenn es total dunkel zugezogen ist. Aaron Ralston hat nicht aufgegeben. Und er hat seinen Traum wahrgemacht. Er hat alle 59 4000er in Colorado bestiegen. Und zwar mit einer Prothese. Ihr könnt es gerne mal googeln. Er hat so ein Stecksystem. Da kann er einen Eispickel drauf machen oder so einen Kletterhaken drauf machen. Und mit dieser Prothese klettert er die Berge hoch. Er ist Bergsteiger bis heute, ist verheiratet, lebt mit seiner Familie in Indien, weil er nicht aufgegeben hat. Ich habe lange gepredigt und ich staune über eure Geduld. Aber ich möchte sie nicht beenden, ohne für euch gebetet zu haben. Lasst mich das noch gerade tun. Herr Jesus Christus, ich bin einfach so beeindruckt darüber, was du sagst. Danke für dein Wort, danke für die Klarheit. Herr Jesus Christus, und ich möchte dir sagen, dass ich dich liebe und dass ich nicht aufgeben will. Und ich will mich an dir festhalten. Ich weiß, dass nicht meine Kraft das Ausschlaggebende ist, sondern deine Freude an mir. Hilf uns, das zu verinnerlichen und zu verstehen. Amen.